Servus liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge A Story Beyond Sports. Lena, wir haben heute eine Gesprächspartnerin, die ja hauptsächlich, glaube ich, eigentlich im Winter aktiv ist, aber die uns auch ganz viel über Sommeraktivitäten erzählen wird und schon einiges erlebt hat. Ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat.
Ich auf jeden Fall auch und viele dürften sie kennen. Kadi Kessler ist zu Gast, Host beim Bergfreundinnen-Podcast, einer der erfolgreichsten Sport-Podcasts, die es so gibt in Deutschland tatsächlich. Regelmäßig in den Top 20 und Top 50 und auch bekannt von so mancher Doku. Bevor wir über all das sprechen, aber Andi, natürlich eine Frage an dich. Sag mal, wie sieht's denn aus? Hast du schon Tanlines hier eingefahren?
Schön wär's. Oh. Es ist zäh dieses Jahr. Ich habe mal Ansätze gehabt, war schon, ich weiß nicht, ob ich da stolz drauf sein will, aber ich habe schon gedacht, cool, du warst Radlfahren, es schaut nach Radlfahren aus. Und mittlerweile wuchern die Beine eher wieder mit Haaren zu und es ist echt sehr zäh, weil ich einfach ja wahnsinnig viel zum Tun habe. Ja, Beruf, im Garten bauen wir gerade um und irgendwie kommt immer was dazwischen. Jetzt bin ich gerade krank, kränklich seit 2 Wochen. Es wird mir gerade nicht leicht gemacht, aber ich bin optimistisch. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen und es wird schon noch. Alles wird gut. Aber ich mache es nicht wegen den Tanlines, die entstehen halt. Ich habe gerade eher so eine Bauarbeiterbräune.
Ja, aber du sagst ja schon, Haare sind your kind of Tanlines. Quasi ist ja auch eine Art von Tanline, kann man so sehen fast.
Ja, mit viel Fantasie kann man das so sehen.
Okay. So, bevor wir weiter über deine Beinhaare und unsere Tanlines sprechen, würde ich sagen, lernen wir sie doch mal kennen, die Kadi. Und vorher gibt's auf jeden Fall ein paar Infos nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Marokko, Frankreich, Alpen, Mountainbiking, Bikepacking, Skitouring. Kadi Kessler bringt schon von Berufswegen gute Stories beyond Sports mit, aber ihre eigene ist die vermutlich inspirierendste. Denn Kadis Leben hat mindestens 2 Kapitel, eines vor ihrem Unfall und eines danach. Beide stehen für sich und beide stehen für Kadi als Person. Die Kadi, die die Munich Mountain Girls mitgegründet hat, eine der größten Communities für Frauen, die ihre Freizeit gerne in den Bergen verbringen, mal sportlich, mal lässig. Die Kadi, die immer Vollgas gibt. Die Kadi, die neugierig, begeisterungsfähig und ein Tausendsasser war, ist und bleiben wird. Co-Host des BR-Podcasts Bergfreundinnen, Journalistin und Filmemacherin ist Kadi nach wie vor. Anders ist seit dem Unfall trotzdem vieles, nicht nur ihre Stimme. Was genau jetzt anders und vielleicht sogar besser ist und was es ihr heute bedeutet, in den Bergen zu sein, ob auf Tourenski, dem Bike oder in den Wanderschuhen? Kadi, lass sie uns hören. Deine Story Beyond Sports.
Ja, Lena, jetzt ist sie da, die Kadi. Und Lena, du hast mir schon vorhin eine Frage gestellt und ich gebe jetzt einfach mal an die Kadi weiter. Hey, hast du dieses Jahr vom Radlfahren schon Tanlines?
Ja. Wobei ich ja tatsächlich, ich bin so ein aus Gründen so ein Sonnencreme-Eincreme. Spießer oder Spießerin, um es genau zu nehmen, weil ich tatsächlich schon so mir relativ viel Leberflecken und Hautkrebsvorstufe entfernen lassen durfte, nicht so lustig. Und dann wird man sehr bescheiden, was Tanlines betrifft. Aber ich habe, meine Hände waren sehr braun und das war dann eher so, dass hier so quasi an der
sonnenzugewandten Seite.
Dankeschön. Die sonnenzugewandte Seite. Dass es da eher schwarz war und unten recht weiß.
Ja, mega. Das heißt, du warst schon viel auf dem Bike gesessen.
Genau, ich war mit dem Gravelbike in Marokko und da scheint bekanntlich auch sehr viel die Sonne. Also da sieht man schon ein bisschen was. Auch ein bisschen an den Beinen, aber da habe ich mich sehr brav eingecremt, wie gesagt. Wie ist bei dir? Jetzt will ich natürlich auch wissen, wie es bei dir ist, Andi. Oder darf ich das
aber
nicht fragen?
Bei mir ist es, ja, ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt. Das Thema ist dieses Jahr ein bisschen leidig. Ich komme irgendwie nicht zurecht aufs Rad. Ich habe entweder wahnsinnig viel zum Tun oder tatsächlich wieder mit Krankheit irgendwie Thema, weil die Kids wieder was anschleppen. Zwar im Frühjahr noch ein bisschen kränklich und jetzt seit 2, 3 Wochen wieder. Ja, es ist noch, ich war kurz dran und jetzt sind sie wieder weg.
Drücke ich dir die Daumen. Tanlines Daumen.
Ich habe schon. Ich nehme deine mit. Passt. Sehr gut. Ich halte die Ehre hoch. Ja, aber Kadir, das ist gerade schon gesagt, Marokko war gerade auf der Liste. Das heißt, wir erwischen dich frisch zurück von einem Abenteuer. Tell us more. Also wie kam es denn dazu nun schon wieder?
Eigentlich ganz lustig, weil ich und mein Freund, wir haben gesagt, so wir wollen irgendwie in die Sonne möglichst bald mal. Und dann hat er, glaube ich, tatsächlich irgendwie angefangen, so ein bisschen Bikepacking. Ursprünglich war es, glaube ich, Südafrika zu googeln. Und dann sind wir irgendwann bei einer Collection auf Komoot rausgekommen, die eben diesen Marokko-Trip mehr oder weniger so gemacht hat, wie wir ihn dann auch gemacht haben. Und haben dann gesagt, jo, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ja, mein Freund hat irgendwie auch so ein bisschen Verletzungsthemen gehabt zuletzt und deswegen wussten wir auch nicht so genau, ob es wirklich klappt, so wie wir uns das vorstellen, und haben dann gesagt, ja, jetzt gehen wir es auf alle Fälle mal an, und wenn wir dann keinen Bock mehr haben und nicht mehr Radl fahren können, weil es bei mir auch so war im Winter über, wie es vielleicht bei dir jetzt ist, Andi, auch wenn ich keine Kinder habe, die Krankheiten antragen können, hatte ich die ganze Zeit irgendwie so Krankheitsthemen, dann fahren wir halt ans Meer und legen uns ein bisschen an den Strand, das ist schon auch mal okay. Genau, und dann waren wir in Marokko und es hat tatsächlich alles so geklappt, wie wir uns es vorgestellt haben. Oder es uns vielleicht gar nicht vorgestellt haben zu trauen, weil wir gedacht haben, jo, mal gucken, ob wir es so durchziehen können.
Das ist ein geiles Land zum Radeln, würdest du sagen?
Ja, absolut. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so ein Trip. Also es war super interessant, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Zettel habt. Aber im September letzten Jahres gab es ja ein Erdbeben in der Atlas-Region. Mhm. Und da haben wir schon so ein bisschen dran gedacht, als wir diese Strecke ins Auge gefasst haben. Und dann haben wir es ehrlicherweise wieder recht schnell verworfen und hatten dann am Anfang überhaupt gar nichts mit diesem Erdbeben, von diesem Erdbeben gesehen, als wir dann irgendwann mal so unser erstes Problem hatten, eine Unterkunft zu finden, weil es halt einfach nicht mehr so viele Unterkünfte gibt, haben wir uns gedacht, ah krass, bis jetzt haben wir eigentlich noch nicht so viel davon gesehen. Und ab dem nächsten Tag ging es dann eigentlich auch los, wir sind dann am Anfang erst so eine Strecke gefahren, wo ein Schuttlaster nach dem anderen irgendwie den Schutt weggebracht hat und dann immer weiter rein ins Erdbebengebiet, und das war schon krass. Also für mich war das schon heftig. Keine Ahnung, was ich mir vorher vorgestellt habe, ne? Und vielleicht auch ein bisschen naiv oder blauäugig, aber mich hat das ganz schön erwischt, weil, also so ganz und gar angefangen, ich habe dann schon die ganze Zeit immer so ein bisschen geweint auf dem Rad, weil ich so fucking traurig fand. Und dann wären wir an einer Moschee vorbeigekommen aus dem 12. Jahrhundert und eine der wenigen, die man auch besichtigen kann und die eben schon mega cool ausgeschaut hat im Internet, und dann war sie halt einfach nicht mehr da, beziehungsweise stand schon wieder komplett rekonstruiert der Dachstuhl. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, die Welt ist einfach ungerecht, weil diese Menschen da halt auch einfach so unfassbar nett und freundlich und würden dir jetzt immer noch quasi alles geben, wovon sie eh nicht viel haben. Und die hat so hart erwischt, und die leben halt seit September in Zeltstätten, und so ganz warm ist es jetzt da im Winter im Atlas auch nicht. Also ja, das fand ich krass, und deswegen finde ich es irgendwie schwer zu sagen, es war jetzt nur schön oder geil oder keine Ahnung. Mhm. Aber es war auf alle Fälle super interessant, super schöne Strecken, landschaftlich abwechslungsreicher, als ich dachte, ne, so zwischen Gebirge und Meer und meistens wenig Autos und wie gesagt, wahnsinnig nette Menschen, die einen halt auch total feiern fürs Radlfahren. Ich meine, Andi, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt, wenn man da mit dem Rad vorbeikommt und sich auch wirklich interessiert für das Land da, dann sind die ultra dankbar. Das war schon schön.
Ja, krass. Stelle ich mir auch heftig vor, weil ich glaube, wo wir leben, gibt's ja dieses Erdbeben-Thema nicht so akut, und ja, woher willst du dir dann auch vorstellen, wie das dann ist? Und das ist dann, wenn du dann plötzlich direkt drin bist, glaube ich, boah, ist dann, glaube ich, schon heftig.
Es ist einfach alles kaputt. Also es ist so faszinierend gewesen, mit wie wenig und wie improvisiert und ja, die Leute da jetzt leben und wie sie auch einfach wieder angefangen haben, keine Ahnung, ne, mit Schaufeln und Spaten Fundamente auszuheben für neue Häuser, wo du denkst, um Gottes Willen, hey, was für eine scheiß Arbeit in der Hitze. So, also crazy.
Ja, krass.
Wo seid denn ihr da genau lang sozusagen? Also vielleicht kannst du ja für Leute, die jetzt sagen, so, ah, wollte ich auch immer schon mal machen und Atlasgebirge und so, ist ja klar, auch Atlas Mountain Race, glaube ich auch. Ja. Dadurch natürlich relativ fame geworden, aber ja, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen nachzeichnen, grob.
Ja. Also wir sind nach Marrakesch geflogen und haben da auch unsere Bikebags gelassen in unserer Unterkunft und sind dann eben Richtung Atlas gefahren. Am ersten Tag fährt man eigentlich, oder nach dieser Ursprungsroute wären wir nur an so einen Stausee gefahren. Wir haben dann beschlossen, wir fahren noch ein bisschen weiter und sind in einen Ort gefahren, den wir bis zum Ende nicht richtig aussprechen können, der sich aber Amitsmiz schreibt.
Amitsmiz, okay.
Amitsmiz, also A-M-I-Z-M-I-Z. Und das ist quasi, und da war tatsächlich dieser Ort eben, wo wir schon gesagt haben, oh, spannend, jetzt sieht man langsam mal das Erdbeben. Am nächsten Tag ging es dann weiter wieder an einen Stausee. Da waren wir dann schon richtig quasi im Erdbebengebiet drin und am Fuße sozusagen des Tizian Testpass, über den wir eben fahren wollten. Das ist so ein kleiner Atlaspass, der ist nicht sonderlich relevant als Verkehrsverbindung und deswegen ist es halt auch ganz entspannt, den zu fahren. So ein bisschen, also man findet so ein paar Touristen in ihren Leihautos oder in ihren deutschen SUVs, die sie mitgebracht haben. Und genau, und da geht es dann über 70 Kilometer mehr oder weniger nur bergauf, bis man dann mal oben angekommen ist und auf der anderen Seite wieder runterfahren kann. Genau, und das war sozusagen dieser Atlaspass, den wir dann eben gefahren sind. Und am nächsten Tag sind wir dann Richtung Tarudant gefahren. Das ist tatsächlich ein ziemlich schönes Städtchen. Das wird wohl auch immer so Klein Marrakesch genannt, weil es ein bisschen entspannter ist, aber von der Art irgendwie recht ähnlich wie Marrakesch. Und dann haben wir uns tatsächlich einen Tag in den Bus gesetzt, weil wir keinen Bock auf eine flache Etappe hatten im Gegenwind und sind beziehungsweise eigentlich ins Taxi, mit dem Taxi ans Meer gefahren. Der hat unsere Räder aufs Dach gebunden. Ich bin mehrere Tode dabei gestorben, aber gut.
Oh Gott, oh Gott.
Wäre es kein Gravelbike geworden. Genau, und dann sind wir quasi in Agadir beziehungsweise nördlich davon angekommen und von da Richtung Norden gefahren, quasi Richtung Essaouira in mehreren Etappen. Und das ist tatsächlich mega schön gewesen. Es ist unfassbar windig zu dieser Jahreszeit und der Wind kommt immer von Norden. Also man fährt eigentlich die ganze Zeit gegen den Wind fast. Außer es ist halt mal ausnahmsweise irgendwie ein Berg davor oder irgendwas. Und es war wirklich, ich bin in meinem ganzen Scheißleben, habe noch keinen solchen Wind erlebt. Das ist unfassbar. Also vielleicht Föhnsturm beim Skitouren gehen, aber beim Fahrradfahren. Und vor allem, ich habe halt dann auch Schiss, ne? Also wenn ich dann bei so einem Windberg abfahre, klar, ich habe vorne Taschen dran gehabt und keine Ahnung, aber trotzdem, also crazy. Das war ein bisschen verrückt, aber so von der Strecke war es mega, weil also ich habe immer gesagt, oh, das ist das marokkanische Stifserjoch, wir sind eine Straße mit 50 Spitzkernen hochgefahren, da hat uns in 3 Stunden ein Auto überholt und runterwärts sind wir dann irgendwie so einen Schotterpass gefahren, wie der Dramal, so ist so lustig, wer sucht dann immer Vergleiche, die man kennt. Und es war einfach wahnsinnig schön, wir haben kaum Menschen gesehen den ganzen Tag, also wir waren teilweise super off. Und dann auch am Meer, ne? Also da Richtung Essaouira kommt man dann an so Steilklippen vorbei. Einem schönen einsamen Strand nach dem anderen. Und ganz am Schluss sind wir eben in Essaouira angekommen und von da mit dem Bus zurück nach Marrakesch gefahren, weil die Strecke, also das war auch tatsächlich in der Ursprungsplanung schon so und ist, glaube ich, da müsste man sehr viel mehr Zeit mitbringen, um sich da irgendwie eine nette Rundtour zu suchen, die fahrenswert ist, genau.
Mhm. Und da, wie viele Kilometer waren das insgesamt? Weil es war ja nicht die längste Tour wahrscheinlich, oder? In deinem Leben jemals?
In meinem Leben jemals, die längste Bikepacking-Tour. Nee, die längste Bikepacking-Tour war das, was wir letztes Jahr mit den Bergfreundinnen nach Paris gemacht haben. Aber es war gar nicht so wenig, deswegen waren wir eben auch so ein bisschen, hey, irgendwie verletzt und krank und so weiter, waren wir so ein bisschen, ja, mal gucken, vorsichtig, sage ich mal, wie es wohl klappen wird. Und weil da waren halt zum Beispiel Tage dabei mit über 2000 Höhenmetern, ne, die ich jetzt, also ehrlicherweise bin ich vorher mit dem Gravelbike und Gepäck, glaube ich, noch keine über 2000 Höhenmeter am Stück am Tag gefahren. Aber es waren so knapp 700 Kilometer und 9000 Höhenmeter oder so auf 8 Tage.
Ah ja.
Ja, ist schon gut. Da kommt dann schon was zusammen.
Kommt ein bisschen was zusammen, ja. Ja, aber es war echt schön, also es war auch, ich meine, es ist ja so ein bisschen Typsache, das war alles dabei. Also es war von, man fährt, steht einfach früh auf und fährt bis um 2 bergauf und es geht halt ständig hin und her und schon wieder ein Anstieg, hurra. Und so, also es waren alle Versionen des Bergauf- und Bergabfahrens dabei. Und ja, es war schon,
du hast ja auch einfach ein bisschen Gewicht dabei, oder? Ich meine, das Radl mit Gepäck, das wiegt ja auch was und ich kann mir schon vorstellen, dass das bergauf, wenn du da 2000 Höhenmeter am Stück fährst,
Ja, es war lustig, wir sind dann am Sonntag, wie wir wieder daheim sind, waren in München so eine kleine Gravel-Runde gefahren. Ich habe gesagt, ey, ist ja ein ganz anderer Sport. Es ist fast, ohne Gepäck. Fast kein Wind, kein Gepäck, keine Steigung. Crazy, wie schnell man Fahrrad fährt.
Ja.
Nee, wir haben uns aber schon versucht, irgendwie nicht so viel dabei zu haben. Ne? Das war auch ganz gut, weil wir haben so ein bisschen über den Zeitraum hin und her diskutiert, wann wir das am schlausten machen. Weil ist ja auch immer ganz, ihr kennt vielleicht diese Bilder von Marrakesch, wo man im Hintergrund dann den Atlas sieht oder liegt überall noch Schnee und die Palmen davor und so. Das wäre natürlich rein visuell durchaus schön gewesen, aber wir haben gesagt, oder da muss man, glaube ich, ein bisschen, also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, natürlich aufs Jahr und so weiter. Es hat wohl ab und zu auch im Mai dann noch relativ viel Schnee. Bei uns lag einfach kein Fitzel Schnee mehr da, wo wir waren und das hat eigentlich super gepasst, auch so vom Klima. Viel später wäre ich nicht gefahren, weil es dann so heiß wird. Und viel früher ehrlicherweise auch nicht, weil wir uns dann auch gesagt haben, jo, also dann muss man wieder lange Sachen mitnehmen, ganz viel und so. Und mehr Gepäck. Und so war es halt entspannt, weil du eigentlich mit 2 Radl-Outfits und vielleicht einer langen Jacke und dann noch irgendwas, was du auch zum Essen anziehen kannst, alles dabei hattest, dann hast du nicht so viel Gepäck. Wir hatten jetzt irgendwie noch eine Matte und einen Schlafsack dabei, weil wir uns echt nicht sicher waren, ob wir diese 2000 Höhenmeter Etappen schaffen und dann auch nicht sicher waren, ob wir da was finden zum Übernachten. Aber das war tatsächlich trotz Erdbeben überhaupt gar kein Problem und hat super gut geklappt, genau.
Okay.
Hätten wir daheim lassen können.
Wie ist es dann nochmal zum Erdbeben? Das interessiert mich jetzt selber. Wenn du dann auf den Berg rauffährst, ist da oben das Erdbeben genauso krass wie dann unten gewesen? Also blöde Frage, ich kenne mich da einfach nicht aus.
Ja, haben wir auch irgendwie drüber diskutiert, lustigerweise. Ich weiß nicht, woher. Also bei uns war irgendwie so auch die Vorstellung, oben ist es irgendwie nicht so schlimm oder so, keine Ahnung. Also das kann ich jetzt ich habe es jetzt nicht mehr gegoogelt, aber ich kann es nicht bestätigen, nach dem, was wir gesehen haben. Also gerade diese Bergdörfer waren, also eher umgekehrt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, ne, dass natürlich unten auch einfach dann schneller geht, das alles wieder aufzubauen, weil Infrastruktur besser
das
und so weiter.
Das kann sein, ja.
Genau, aber also ich hatte mir da am Vorabend, bevor wir quasi Richtung Pass gefahren sind, hatte ich den einen Ort noch gegoogelt, weil ich auch schauen wollte, ob wir da irgendwie vielleicht im Zweifelsfall eben übernachten können, falls wir es nicht packen. Und dann habe ich schon so ein NBC oder irgend sowas Stück gesehen über das Erdbeben und da habe ich mir schon gedacht, boah, krass. Und dann hat es mich am nächsten Tag trotzdem noch so erwischt, weil also da sind wirklich, da steht eigentlich kein Ort mehr so richtig. Okay. Es ist total interessant, also ich habe mich noch nie mit Erdbeben näher auseinandergesetzt, ne, aber es ist total spannend, dass teilweise einfach Häuser komplett stehen und man ihnen nichts anzieht und nebendran der ganze Ort in Schutt und Asche liegt, so. Aber ja, also gerade da eben am den Pass hoch und den Pass auch wieder runter auf der anderen Seite sind eigentlich nur noch Zeltdörfer oder eben Planen über so ein paar Steinmauern gespannt und so eher so provisorische Reparaturen an den Häusern und sie sind, wie gesagt, sie bauen wie verrückt da schon rum den ganzen Tag. Also ich gehe davon aus, dass jetzt da halt auch zwischen September und jetzt nicht so viel ging, ne, wegen Winter. Aber also nee, Ich glaube nicht, dass es im Tal weniger schlimm als am Berg ist. Das ist mein Erdkundenforscher, Erdbebenforscher vielleicht mal fragen.
Ja, verrückt.
Jetzt hast du vorhin schon kurz die München-Paris-Tour angesprochen oder kurz fallen lassen mit den Bergfreundinnen. Ja. Da sind wir natürlich in einem Themenbereich, wo wir ganz viele Themen auf einmal quasi mit anschneiden können. Ich würde, glaube ich, erstmal zur Rahmenbedingung, also wie gesagt, ich glaube, es waren 1500 Kilometer, ne? Und da waren einige richtig coole Klassiker dabei. Irgendwie Planche de Belfi und so. Also es war richtig, also wie gesagt, wenn man es nochmal nachgucken möchte auch, es gibt dazu eine Doku. Es gibt auch verschiedene, klar kann man auch sicherlich auch viele Podcast-Episoden mit euch dazu hören und so weiter. Also ich glaube, das nochmal nachzeichnen müssen wir nicht. Aber diese Tour war eine besondere für dich persönlich, glaube ich, auch irgendwo, wenn ich es richtig zusammenfasse. Denn sie schloss an eine schwierige Phase in deinem Leben an, so ein bisschen, und war tatsächlich die erste Wahnsinnstour nach einer Verletzung. Die nicht nur Verletzung, sondern tatsächlich nach einem Unfall.
Ja.
Genau. Wenn du jetzt an diese Tour zurückdenkst, wie würdest du sagen, was hat die für dich persönlich bedeutet?
das ist eine große Frage. Ja, das ist echt tatsächlich eine große Frage. Ich überlege gerade, weil so als erstes denke ich dann ehrlicherweise gar nicht so sehr an meinen Unfall und an den Anschluss daran, weil ich mir irgendwie im Voraus einigermaßen sicher war, dass das deswegen wahrscheinlich schon trotzdem klappt. Aber klar ist das irgendwie so ein Meilenstein, dass wenn man sowas Großes macht nach einer Verletzung oder nach einem Unfall, finde ich. Aber was mir als erstes in den Sinn kommt, ist eher so dieses Dreierding, ne? Und es gibt das die Gemeinschaft unterwegs zwischen dann doch sehr unterschiedlichen, auf der einen Seite Persönlichkeiten und auf der anderen Seite, wenn man es so nennen möchte, Sportlerinnen, die sich eigentlich so im restlichen Leben und in dem, was davor und danach war, die sehr unterschiedlich am Berg oder auch auf dem Fahrrad oder überhaupt gar nicht auf dem Fahrrad bewegen. Und deswegen ist das irgendwie so das, was für mich das ausgemacht hat, diese Tour zu dritt, die ja ich auch noch geplant habe. Und dass es so dann trotz der ganzen Dinge, die unterwegs passiert sind, die ja irgendwie auch so ein bisschen passieren müssen, so gut funktioniert hat und allen so getaugt hat und so viel Spaß gemacht hat, das ist irgendwie so das, was es mir bedeutet hat, glaube ich. Ich habe noch nie so eine lange Bikepacking-Tour geplant für so unterschiedliche Menschen. Klar darf man nicht ganz vergessen, diesen ganzen Mediensums, der dann da noch dran hing, das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber das war, glaube ich, mein Highlight daran und weniger mein Mountainbike-Unfall und mein Kehlkopfbruch und keine Ahnung, was vorher war. Das hatte ich da schon wieder so ein bisschen. Ist ja auch ein Schutzmechanismus.
Ich wollte gerade sagen, also sagt ja schon was aus, dass man dann einfach weitermacht, ne? Oder dass man es überhaupt noch machen kann oder wie auch immer. Ich will es jetzt nicht so dramatisieren oder dass man es einfach, ich weiß nicht, ob man es mehr genießt oder anders genießt, aber ich finde es schön, dass du das auf diese Community oder diese Gemeinschaft, freundschaftliche Ebene sozusagen beziehst. Weil die Bergfreundinnen, ich fasse sie mal so zusammen, dann sind es ja auch, waren ja auch Antrieb sicherlich auch und vielleicht auch deswegen umso wichtiger, dass du es mit denen gemacht hast, könnte ich mir vorstellen.
Ja, total. Total. Und es ist, also keine Ahnung, ich mag es total, mit Leuten unterwegs zu sein, wo man jetzt nicht unbedingt das Maximale aus dem Tag rausholt, weil man zum Beispiel irgendwie unterschiedliche Geschwindigkeiten hat oder unterschiedlichen Fokus. Keine Ahnung, irgendwann haben die anderen zwei zu mir gesagt, ob wir jetzt bitte Straße weiterfahren können. Sie haben jetzt keinen Bock mehr auf meine Schüttelwege. Sie haben dann auch den Satz, das ist dann Kadi Kessler-Weg geprägt und jeder weiß sofort, was es dann für ein Weg ist. Aber und dann geht man halt Kompromisse ein und man hat aber in Summe irgendwie trotzdem nicht das schönere Erlebnis, aber das vielleicht das wertvollere Erlebnis in so einer Gruppe, als wenn klar ist, okay, wir treffen uns heute zum, keine Ahnung, Mountainbiken, fahren alle diesen S3-Trail und in der Geschwindigkeit hoch, sodass es für, also weil man so super gut zusammenpasst, was auch total schön ist, aber halt was anderes ist irgendwie. Genau, und deswegen war das, glaube ich, an dem Punkt super gut. Ja, für mich auch in dieser Konstellation zu starten, weil das halt auf allen anderen Ebenen irgendwie bereichernd war. Genau.
Aber ist das bei Mädels auch so? Also wenn ich so an meine Jungs längeren Radtouren denke, dann ist es so, ja, da entwickelt sich dann irgendwann so ein Scheiß-Drauf-Gefühl und man labert einfach, man redet nur Müll und es ist so richtig befreiend.
Ja, Andi, das ist auch bei Frauen
durchaus. Ist es so bei euch dann auch so?
Ja, genau. Also es ist schon lustig, was man für ein Quatsch für dich redet oder auch denkt die ganze Zeit bei sowas. Also das Hirn kann da ganz schön frei drehen, finde ich.
Ja, genau.
Das ist absolut so.
Also
ja.
Das Niveau geht stetig nach unten.
Ja, das auch.
Ja, das schon. Ja. Aber es ist nicht so, dass Frauen, wenn wir unterwegs sind, dass wir dann nur über Frauenthemen reden. Die Vorstellung kann ich dir nehmen. Man wird ja auch hangry zwischendurch. Das ist so ein Thema bei mir auf jeden Fall bei solchen Momenten.
Ja.
Wo man auch, da muss man sich dann auch kennen.
Ja, aber man lernt sich ja auch kennen. Ich finde das immer ganz geil.
Ja, das stimmt.
Also, und am Ende sind es ja, finde ich, gar keine Männer- oder Frauenthemen. Am Ende sage ich immer, es sind ja alles Menschenthemen. Ja, und und irgendwann, glaube ich, ist aber witzig, weil ich glaube, irgendwann geht dann so, dass jeder, gerade bei so einer echt langen Geschichte, und es ist ja echt monoton, aber es ist irgendwie auch schön. Und dann labert man einfach, egal mit wem, was das sonst für Mensch ist, man ist halt dann, jeder ist ja dann der gleiche Mensch und jeder hockt einfach auf seinem blöden Bike und tritt in die Pedale und fährt halt irgendwo hin. Das ist ich finde das super.
Du wirst auch so ein bisschen freier. Du merkst ja selber, dass du plötzlich über Themen laberst, weil du es auch vielleicht nicht mehr richtig realisierst oder so. Man wird sehr locker. So, ja, ich muss jetzt mal hier anhalten und weiß nicht, pieseln, keine Ahnung. Also würdest du niemals vorher so einfach easy sagen oder so, ja, können wir mal kurz. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber man wird eine Einheit. Doch, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch wenn ich, glaube ich, die meisten Sachen wahrscheinlich länger alleine unterwegs bin. Aber ich finde es, man ist einfach so, wie man ist. Das Radfahren macht einen so, wie man ist. Das zeigt einem wirklich so die, ja, lässt einen glücklich sein, auch einfach zufrieden. So, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Moment, würde ich sagen. Genau. Ich komme nochmal zurück zu dem davor, beziehungsweise ich komme, glaube ich, gerne mal zu dem Thema zurück, weil wir eigentlich, machen wir immer so, dass wir so ein bisschen auch fragen, hey, wo kommt jemand her? Aber ich finde, bei dir ist es so, wenn wir dich jetzt fragen würden, wie würdest du sagen, was du so machst? Das ist halt relativ einfach, weil du bist im Kern letztlich Journalistin. Und ich glaube, so würdest du, egal was du tust, könnte ich mir vorstellen, ohne dich persönlich zu kennen, letztlich so sagen, das ist mein Beruf, so, Punkt.
Genau.
Genau, deswegen hatte ich überlegt, ob man vielleicht eine andere Frage stellt, nämlich stell dir mal vor, du bist am Berg, fährst mit einer Gondel hoch und irgendwie kommt es zu einem Stopp und man ist so, da sind andere wildfremde Menschen noch drin und man hat so diese beklemmende Stille und irgendwann fängt einer zu erzählen an und man fragt sich so ein paar Sachen und jemand fragt dich, was bedeutet das denn dir persönlich, am Berg zu sein, dieses Bergleben zu haben, was würdest du sagen, was bedeutet das für dich, am Berg sein zu können, zu dürfen, zu sollen, beruflich, vielleicht auch irgendwo?
Das ist auch tatsächlich eine große und schwierige Frage, auf die ich 1000 Antworten habe, aber die mir sehr gefällt. Es ist total Freiheit und ein totales Privileg, am Berg sein zu dürfen für mich, auch beruflich. Und ich erinnere mich dran, ich bin ja in Bamberg aufgewachsen, also relativ weit weg von den Bergen und hatte tatsächlich in meiner Jugend immer so das Gefühl, ich kann auch nicht so richtig das machen, auf was ich Bock habe, weil ich zu weit weg davon bin, keine Kohle habe, kein Auto habe und solche Dinge. Deswegen stehen die Berge, ich meine, das ist ein totales Klischee-Ding, ne? Aber schon sehr für Freiheit, auch für mich. Und zwar auch eben in diesem übertragenen Sinne, das Leben zu führen, was ich gerne leben würde. Und auch mein ganzer Beruf, ich bin ja Freiberuflerin und kann es ja auf der einen Seite super verbinden, ist natürlich maximale Flexibilität und Freiheit, keine Kinder, kein gar nichts und so weiter. Und das verbinde ich sehr mit Bergen auch, ne? Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, und wahrscheinlich würde ich das in der Gondel ich komme mir dann immer ein bisschen doof vor, weil ich nicht irgendwie mich beschweren will, überhaupt nicht, aber Hobby und Beruf zu verbinden, Andi, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du es unterschreiben würdest, ist natürlich Fluch und Segen, ne? Mhm. Weil ich habe keine gute Work-Life-Balance. Bei mir ist nicht so, dass ich war sehr stolz auf mich, dass ich in Marokko, nachdem mich Teams irgendwann mal abgemeldet hat und ich mein Passwort neu hätte eingeben müssen, nicht mal reingeschaut habe und keine E-Mails gelesen habe. Also ich habe einfach nichts gemacht für meinen Job. Und das ist, solche Momente gibt's nicht so oft in meinem Leben. Und ich bin auch nicht jemand, der das unbedingt braucht. Aber es ist halt schon so, dass es einfach auch trotzdem ein Job ist. Und deswegen war natürlich die Tour nach Paris nicht nur irgendwie total lässig unter drei Freundinnen und wir können über alles reden, über was wir in der Kneipe in München nicht reden würden, sondern es war halt auch ein Job. Und das ist manchmal tatsächlich nicht so einfach, finde ich, ehrlicherweise. Und halt auch auf eine Art belastend. Aber trotzdem ist es immer noch der allerbeste Job, den man sich aussuchen kann, finde ich. Und ich mag es sehr. Aber es hat wie alles seine zwei Seiten. Also, ne?
Ja,
so,
ja,
so. Und das ist halt alles verbunden mit den Bergen und dem Draußensein. Und ich finde, man hat dann halt irgendwann so seine Strategien, wie man auch versucht, deswegen nicht die Berge oder den Outdoor-Raum nur noch diesen beruflichen Stempel zu geben, sondern es halt auch noch für sich privat zu nutzen, ne? Und einfach rauszugehen, das Handy daheim zu lassen, vielleicht sogar, wenn es nicht zu crazy ist, was man macht, und irgendwie eine gute Zeit zu haben, so. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Man wird ja auch hups älter und schlauer.
Aber funktioniert das echt? Weil ich finde es tatsächlich auch schwierig. Also ich bin auch Freiberuflerin und man kann. Ich habe immer das Gefühl, alles ist ja so erzählenswert. So kann es natürlich Blödsinn. Und wenn jemand dabei ist, der das nicht hat und der einfach sagt, ey, jetzt leg da mal dein Handy weg und so, jetzt mach da mal weg. Und dann denkst du, hey, aber ich gucke jetzt einfach so auf mein Handy, einfach weil ich Lena aufs Handy gucke und nicht, weil ich Lena Arbeitnehmerin aufs Handy gucke. So. Also ich weiß nicht, das ist auch echt schwierig, weil man kriegt den Content-Menschen nicht aus dem Content-Menschen raus.
Sozusagen. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein
bisschen
so
schwierig.
Also. Das ist ja auch so, wenn man Leute kennenlernt. Also wenn diese Menschen in der Gondel super interessant sind, dann merke ich, dass ich voll schnell in so ein Aha, und dann, ja, und wie hast du das dann gemacht? Ah ja, interessant. Und bedeutet das für dich dann so und so? Also, und dann sind sie schon, manche Leute sind dann so, hä, was ist denn jetzt los? Bist du voll in der Interviewer-Perspektive. Genau, und das mit dem Content stimmt natürlich auch. Aber, also was ich lustig fand, ist, dass du tatsächlich gleich gesagt hast, dass ich bestimmt sage, dass ich Journalistin bin, weil das genau meine Antwort ist. Also wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich einfach, ich bin Journalistin. Und dann sagen sie meistens, ja, und was für Themen? Ich so, naja, so Berge, Outdoor meistens. Und dann hat mich zum Beispiel mein Freund schon mal gefragt, warum sagst du denn nicht konkret, was du machst? Ich so, ja, weil ich jetzt A, nicht davon ausgehe, dass es jeder kennt, weil ich das B irgendwie komisch finde und C, bin ich Journalistin einfach. Und so sehe ich mich und deswegen, das entspannt mich auch. Ne? Zum Beispiel Instagram. Mir macht das schon Spaß und ich mache das auch manchmal gerne ohne irgendeinen, ich muss da kein Geld verdienen. Ne? Ich mache das, wenn ich Bock drauf habe und wenn nicht, dann mache ich es halt nicht. Und es ist natürlich überhaupt nicht schlau, das so zu machen, um die Plattform zu bedienen. Und deswegen kann ich, also wenn mich das ernsthaft stressen würde, ich glaube, dann würde es nicht funktionieren. Sowas muss man irgendwie versuchen von sich zu schieben und sich zu denken, okay, ich habe diesen Winter nur 5 Skifahrbilder gepostet. Egal, es zahlt nicht meine Miete und ich muss nicht, es hilft mir natürlich total für alles andere, aber ich muss da nicht irgendwie delivern von früh bis spät. Und ja, wie du sagst, es klappt halt mal besser und mal schlechter, ne? Weil man natürlich sich da zum Beispiel unter Druck setzt oder Dinge eben findet, die man interessant findet und sich denkt, ah cool, das müssten wir eigentlich auch noch machen. Und man immer viel machen, das merken wir auch so bei den Bergfreundinnen, ne? Wir wollen immer viel zu viel machen und haben 1000 Ideen und eigentlich müsste jemand dastehen und sagen, das machen wir jetzt nicht mehr und das auch nicht und es über unseren Köpfe hinweg entscheiden, weil man sich halt selber nicht so limitiert. Ja, also ja, Jetzt habe ich ein bisschen wirr durch die Gegend geredet.
Nee, aber das find ich finde es mega interessant. Ich finde, weil da sind ganz viele Aspekte dabei, wie gesagt, wo ich jetzt auch sofort intuitiv so, ja, absolut, würde ich genauso unterschreiben. Yeah. Und ich finde es halt schön, die Ausgangsfrage war ja eigentlich, was dieses Bergdasein so bedeutet. Und du hast aber auch das Thema so Selbstverwirklichung. Also es war ja, wenn du sagst, so Jugend, und das war immer so ein Antrieb, war das, also sich selber in der Natur selbst verwirklichen oder in diesem, ob jetzt beruflich oder einfach nur, weil man da sportlich aktiv ist, finde ich auch einen mega schönen Aspekt einfach, dass es so ist. Und ich glaube, da kann, würde ich mal spontan sagen, Andi, kannst du auch ein Lied von singen, so dieses durch den Sport, durchs Draußensein, durch das machen, wovon man immer geträumt hat. Das macht halt einfach so viel mit einem und gibt einem so viel Perspektive und Selbstverwirklichung letztlich. Ist es so unspektakulär, das klingt, oder? Also.
Ja, das stimmt schon, aber ich fand es auch voll wichtig, was die Kadi gesagt hat mit dem, man muss halt echt auch aufpassen, dass das nicht drunter leidet. Also diese Leidenschaft und diese Emotion für die Natur und die Berge und für den Sport und für die Bewegung. Und also ich war definitiv an dem Punkt schon in meinem Leben, dass ich gesagt habe, Sonnenaufgang oder Untergang am Berg interessiert mich nicht mehr, weil das ist einfach langweilig. Das habe ich schon so oft gesehen. Und so oft fotografiert und so oft musste ich aufstehen und musste ich am Berg bleiben und musste halt Fotos machen, dass ich gesagt habe, du komm, wir machen mal eine Sonnenaufgangstour, richtig geil. Und ich gesagt, weißt du was, schleicht dich mit dem Sonnenaufgang, die geht morgen wieder auf und übermorgen wieder und übermorgen wieder und mich interessiert es einfach nicht mehr. Und das ist so,
das ist ja schade. Ganz,
ja, das ist super schade und das ist aber auch gefährlich durch das, dass du es halt dann jobmäßig machst und halt das irgendwann täglich Brot wird, dass es halt nicht mehr schätzt. Und da muss man halt brutal auf sich schauen und ich bin mittlerweile auch froh, dass ich das nicht mehr habe, sondern halt wieder Radfahren gehen kann, so wie es ich mag und einfach wann ich mag und auch ohne Foto, keine Ahnung, ich gehe auch mal Rennrad fahren und ich finde es schon cool, wenn ich coolen Content mache beim Rennradfahren, aber eigentlich bin ich meistens dann am Rennen und denke mir, nee, ich hole jetzt mein Handy nicht raus, weil da steht jetzt halt ein 31er Schnitt und den mache ich mir jetzt nicht kaputt. Also ist manchmal echt so, aber mei, das kommt halt auf die Touren. Wenn du dann gemütlich fährst, dann machst du wieder, holst das Handy doch öfter raus, aber es ist halt schön, dass man es nicht tun muss. Und das Wichtigste ist, glaube ich, neben dem, dass diese Leidenschaft zum Sport bleibt und nicht das andere überwiegt. Und da muss man halt brutal auf sich selber aufpassen.
Ja, ich glaube, es sind auch so ein bisschen zwei Dinge, ne? Auf der einen Seite hat man dann ja auch nicht viel anderes. Das ist ja das Nächste, ne? Und ich finde es immer schwierig, oder ich hatte diesen Winter, habe ich ja schon gesagt, hat es mich einerseits so gesundheitlich irgendwie so ein bisschen zerbröselt und ich bin da nicht so richtig rausgekommen, habe mich gefragt, was da los ist. Und dann hatte ich in Folge überhaupt keine Freude am Skifahren. Und Skifahren ist ja für mich und Skitouren gehen nochmal 300 Mal wichtiger, also das ist übertrieben. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Ski und Radfahren, würde ich mich vielleicht aus Verstandsgründen fürs Radfahren entscheiden, aber Skifahren wäre mir eigentlich lieber. Und dann habe ich so gemerkt, boah, krass, hey, wenn das jetzt wegfällt und ich das nicht mehr habe, das ist so Teil meiner alles, ne, ja, auch dessen, wie man sich selber definiert als Person und so weiter. Mir fällt so eine große Leidenschaft weg, das darf nicht passieren. So, und keine Ahnung, ne? Also das auf der einen Seite, sich das nicht selber kaputt zu machen, weil man auch irgendwie, also ich ja eh, ne? Also ich habe ja nie mit Sport im eigentlichen Sinn Geld verdient, sondern ich mache das nur aus Spaß, egal um was es geht. Und die Frage ist dann schon, wie sehr ist es wert, sich da rein zu stressen auf der einen Seite, sich selber irgendwelche depperten, ehrgeizigen Ziele zu setzen, die ich, was ich auf der anderen Seite natürlich voll verstehen kann. Und aber und zum Dritten auch, ist es wirklich das Einzige, was ich habe im Leben, weil dann wird's halt, glaube ich, vor allem mit fortschreitendem Alter echt auch ein bisschen schwierig, da seine Erfüllung rauszuziehen und sein Lebensinhalt zu einem ganz großen Teil. Also es ist ja irgendwie beides, den Job nicht, das Hobby kaputt machen lassen und zum anderen vielleicht auch noch was anderes im Leben zu haben, außer draußen zu sein und sich zu bewegen.
Ich sage immer, seitdem ich im Sportbereich arbeite, mache ich am wenigsten Sport. Das ist leider Gottes die traurige Erkenntnis. Ich war vorher im Verlag und so, da habe ich viel mehr Zeit für Sport gehabt, einfach wirklich. Ich weiß nicht, warum, weil es halt mein Ausgleich war. Aber jetzt ist es halt so, sobald du halt rausgehst, ist es ja auch irgendwo ein bisschen, also bei mir überhaupt nicht, aber alleine das ist schon irgendwie Beruf, ich kriege es auch nicht raus. Ich fange dann an, die aktivste und kreativste Zeit ist bei mir, wenn ich laufen gehe oder auf dem Fahrrad sitze. Weil da ist natürlich, macht ja auch was, ne, präfrontaler Kortex, bla bla, müssen wir jetzt nicht so irgendwie so ausführen, aber das ergibt dir ja den Raum, so zu denken und nicht mal abzuarbeiten. Und deswegen ist eigentlich auch wieder Arbeit, wenn du so willst. Also ich kriege es dann auch nicht raus. Manchmal denke ich schon, ich glaube, es gibt sehr vielen Leuten so, die in dieser Sportwelt arbeiten, dass sie genau dieses Spannungsverhältnis da kennen und spüren, weil sie halt im Grunde immer, wenn sie auch ihr Hobby machen, ist es auch irgendwo ein bisschen Arbeit. So, es ist schon ein bisschen schwierig tatsächlich. Darf ich noch eine Rückfrage stellen, Leute, wenn es okay ist, zu dem Thema, das dem davor sozusagen. Wir haben jetzt diesen Unfall so ein bisschen übersprungen, aber ich würde sagen, der ist eigentlich wichtig, weil der mit dir viel gemacht hat. Es gibt auch wiederum eine sehr, sehr gute Doku, gute 30 Minuten BR, echtes Leben, Koma und Comeback. Und das sagt es eigentlich schon sehr viel, genau worum es da geht. Ich finde, sie ist sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, by the way, weil sie sehr gut beide Ebenen so ein bisschen das Hier und Heute und dein Zurückkommen auch gut verbindet. Und darin sagst du auf jeden Fall, hey, dieser Unfall, es klingt ein bisschen bescheuert, ein bisschen komisch, aber der hat mein Leben auch irgendwo bereichert. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was passiert ist, ist vielleicht ganz cool, mal kurz, sozusagen zu sagen, was passiert ist und wobei, genau, und wie es dann weiterging.
Genau, kurz. Ich bin beim Mountainbiken in Südtirol gestürzt und zwar so deppert, dass ich mir den Kehlkopf gebrochen habe, was irgendwie also es passiert beim Radfahren ab und zu, weil Leute sich irgendwie den Lenker oder auf den Lenker stürzen. Ich habe es aber geschafft, irgendwie über den Lenker zu gehen und mich überhaupt nicht abfangen zu können, weil alles so schnell ging, und auf einen Stein zu fliegen und da eben mit dem Kehlkopf quasi zu landen. Ich weiß nicht, ich war ja da, wenn du die Doku gesehen hast, weißt du es, dass wir da entlang gelaufen sind und ich die Ursache gesucht habe. Ich glaube, also in meiner Erinnerung bin ich eben im Pedal hängen geblieben, weil ich auch überhaupt einen Scheißtag hatte an dem Tag und gar nicht wirklich konzentriert war und so. Und genau, und wenn du dir den Kehlkopf brichst, der sorgt ja dafür, dass die Luft in die Lunge kommt, dann kann man halt ersticken. Wusste ich natürlich in dem Moment nicht, dass ich mir den Kehlkopf gebrochen habe. Ich wusste, dass irgendwas ein bisschen arg komisch ist an meinem Hals und dass ich das wahrscheinlich nicht, also dass ich da, war mir klar, dass ich da alleine mir jetzt irgendwie nicht helfen kann und irgendwie eine Rettung brauche. Deswegen habe ich dann schnell die Rettung angerufen und wurde dann mit dem Heli abgeholt, super fix, was mein Glück war, weil wenn das alles ein bisschen länger gedauert hätte, wäre schwierig geworden, weil es auch irgendwann so dick wird und so anschwillt, dass du dann nicht mehr intubieren kannst und so. Genau, und streng genommen ist es natürlich ein künstliches Koma, ne? Also die haben mich dann ins Krankenhaus nach Bozen geflogen und da intubiert und wird man ins künstliche Koma gelegt, weil man das sonst nicht aushält, wenn man da den Schlauch in die Nase fädelt. Genau, und lag dann eine gute Woche, 10 Tage eigentlich im Koma, wurde operiert am Kehlkopf und dann bin ich wieder aufgewacht in München und habe mir gedacht, oh, meine Mama ist da. Ah. Ja, genau, und dann konnte ich erstmal nicht reden. Das ist ja irgendwie so das Ding, ne? Weil da dann so eine fette Schraube in meinem Hals steckte und wie das so ist, wenn man gerade aus dem Koma aufwacht. Also ich hatte zuvor, to be honest, kaum Drogenerfahrungen. Es war ein krasser Trip in dem Krankenhaus. Und was man da, also crazy. Genau, und deswegen hat das alles so ein bisschen gedauert, bis ich diese ganze Geschichte dann wieder realisiert habe oder wieder klargekommen bin und dann nochmal zurückkommend auf das, man arbeitet immer als Content-Mensch. Ich lag dann die ganze Zeit im Krankenhaus und dachte mir, boah, ist so krass, was Menschen auf einer Intensivstation leisten. Ich muss unbedingt eine Dokumentation darüber machen, wenn ich wieder fit bin. Weil das ist so krass. Ja, also so weit geht es dann mit dem der Mensch hört nie auf zu arbeiten.
Aber ist ja eigentlich cool, wenn du dann dieses, weil dann bist das bist ja ganz du dann, ne? Ist ja eigentlich cool, wenn das so dann so nach dem Motto, das gibt ja sehr, sehr viel Sinn auch. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und du, genau, du konntest dann erstmal nicht sprechen. Und also man wacht dann auf, man sieht, Mulan sitzt da und dann so, hä, wie kann das jetzt sein? Und dann willst du was sagen, wahrscheinlich intuitiv und geht nicht? Oder wie war das dann?
Also erstens wusste ich, glaube ich, oder es ist super schwierig, ne, weil es alles ein bisschen arg verschwommen und verschwommen und nicht so ganz klar ist in der Erinnerung. Aber ich wusste natürlich irgendwie noch von dem Unfall, also ich konnte mich schon erinnern. Und das mit dem Nichtsprechen habe ich mir dann irgendwie selber erklärt, weil ich ja schon da, also wie ich die Rettung angerufen habe, schon gemerkt habe, ich kann nicht mehr richtig reden. Das wird schon. Und dann war es eher so, dass ich eigentlich ganz positiv war und alle anderen Leute außenrum halt so krass besorgt, ne? Und dann muss man erstmal damit klarkommen. Und es kamen ja auch ständig Menschen und haben mir erklärt, was passiert ist und was gemacht wurde. Das hat man dann halt 3 Sekunden später wieder vergessen, weil die Medikamente noch so krass waren. Und sie haben ja auch immer gesagt, ich werde wieder reden können. Es wird halt anders sein als vorher. Aber ganz am Anfang ist dann schon, also man kann halt mechanisch nicht reden, weil da ja auch noch die Beatmung und alles drin war und auch dieses Gefühl, quasi hier durch den Hals beatmet zu werden, das gibt dir ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wäre dein Mund nicht mehr Teil deines Systems sozusagen. Und dieses Gefühl war einfach ultra strange. Und keine Ahnung, also im ersten Moment habe ich mir dann so gedacht, naja gut, wenn ich dann jetzt nicht mehr reden kann, dann schreibe ich halt wieder. Das ist auch lustig, dass man gleich irgendwie so Alternativmechanismen sich überlegt. Gut, geht auch. Ja, wir schreiben ja eh ein Buch, wie praktisch. Und dann, klar, irgendwann kam der Moment, wo ich mir dachte, fuck, hey, wenn ich das jetzt neu lernen muss, was für ein Scheiß, und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das ansteuern soll, und wieso kann ich mir nicht einfach ein Bein brechen, damit kann ich wenigstens umgehen mit so einer Verletzung, aber sowas Blödes wie Kehlkopf, wie geht es denn, ich kann den nicht hoch oder runter tun aktiv, so, ne, das ist auch einfach so ein Körperteil, mit dem hat man sich ja nie auseinandergesetzt, und ich kann mir den Ellenbogen auskugeln, dann kann ich zur Physio gehen und dann kann ich ihn irgendwann so und so viel Grad und so und so viel Grad, und dachte ich mir, das kann ich alles, könnt ihr mir nicht nächstes Mal wieder so eine Verletzung geben, das ist viel einfacher, als jetzt mit sowas umzugehen. Aber also es hat sich dann ja recht schnell, oder es wurde dann recht schnell klar, ich werde in irgendeiner Form widersprechen können. Und der Prozess, bis es dann okay war, hat natürlich gedauert, und der war auch mühsam, weil es A, an sich einfach anstrengend war zu sprechen, und B, mich Leute nicht verstanden haben. Ich habe dann immer Pistazieneis statt Vanille bekommen an der Eisdiele und so. Und es halt auch, wenn es laut war, und dann wird man ständig drauf angesprochen, und also ob man krank sei oder so, und man kann halt auch Leute nicht mehr unterbrechen, also man kann nicht mehr in einen Raum schreien ist übertrieben, ne, aber wenn dich jemand nicht zu Wort kommen lässt, dann kommst du einfach nicht zu Wort, und das war auch irgendwas, womit man erstmal umgehen muss. Ja, aber also ich sag deswegen, es hat mich natürlich, also so ein Unfall bereichert einen ja immer, oder so ein Einschnitt hoffentlich, weil sonst wär's irgendwie umsonst. Aber gerade, dass es eben so eine Verletzung war und jetzt nicht das nochmal ein ausgekugelter Ellenbogen oder ein gebrochenes Fersenbein, sondern irgendwas, mit dem man ein bisschen anders dealen muss, das hat mich natürlich schon krass bereichert auf eine andere Art und mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt als jemals vorher. Und war natürlich auch so ein bisschen, also ich habe schon oft den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, dass sie ausgerechnet ich mir jetzt den Kopf breche, ist schon ein bisschen funny. Also sie hätten sich auch jemand aussuchen können, wer auch immer darüber entscheidet, der weniger gerne isst, weil Essen war ja auch ein Riesenthema, und weniger viel redet. So.
Ja. Ja, verrückt. Und du hast aber dann auch eine richtige Reha gemacht, oder?
Na, also tatsächlich stand es mal so ein bisschen im Raum, ob ich quasi auf Reha gehe, ne? Aber es gibt nicht so viele Reha-Einrichtungen für Stimme, und die meisten sind dann halt spezialisiert auf Kehlkopfkrebspatienten, was dann doch nochmal ein bisschen anders ist vom Setting. Und dann haben mir die Ärzte tatsächlich geraten, dass ich das einfach quasi zu Hause halt Logopädie und was ich halt sonst noch machen möchte. Ein bisschen Physio habe ich auch gemacht, obwohl ich tatsächlich körperlich wirklich kaum irgendwas darüber hinaus hatte. Und Osteopathie und den ganzen Sums und meine Arzttermine und so habe ich dann halt in München gemacht. Irgendwie hätte ich es cool gefunden, richtig Reha zu machen, weil man halt nochmal so raus ist und off für eine Weile. Aber ja, es haben mir alle empfohlen, dass es quasi ambulant mehr Sinn macht. Ja.
No. Was hat dir die meiste Sicherheit gegeben, dass du wieder zurückkommst oder dass alles wieder so wird wie vorher? Gab es irgendwas, was dich da angetrieben hat? Auch sonst Menschen, Personen, dein Partner wahrscheinlich, der immer da war, Freunde, die Bergfreundinnen?
Also ehrlicherweise habe ich nicht gedacht, dass es wieder so alles so wird wie vorher. Also bin ich lange nicht von, also gar nicht so jetzt nur Stimme oder so. Ich habe auch ganz lange gesagt, ich weiß nicht, ob ich wieder Mountainbike fahre. Klar, habe ich mir das gewünscht irgendwie und habe mir gedacht, boah, das wäre schon auch krass, ähnlich wie ich vorhin gesagt habe zum Skifahren, also heftig, so, wenn ich das nicht mehr machen kann, aber ich habe ganz lange keinen Plan, ich habe da auch noch keine, also ich habe mir auch kein Ziel gesetzt oder so, sondern ich habe es halt so ein bisschen auf mich zukommen lassen und dann das gemacht, was sich gut anfühlt und ja, also was natürlich, glaube ich, auch jeder unterschreiben kann, der in einer ähnlichen Situation war, ist natürlich, dass es dich sehr zurückwirft auf die Menschen um dich rum und auf wer für dich da ist und wie viel Freunde man hat und zu sehen, wer alles Anteil nimmt und dir hilft und dich unterstützt und so, das ist super, ja, rührend natürlich auch, ne, und wichtig und ja, also sind schon die Menschen, die einem da helfen in so einer Situation.
Bei dir, Andi, war es ja so dieser Sportlergedanke, glaube ich, haben wir auch schon mal drüber gelabert, so dieses, ist jetzt mein Projekt und ich arbeite jetzt an diesem Projekt, so dieses Athleten-Mindset, wo man vielleicht auch, also ohne das ist despektierlich zu meinen, sondern eher im Sinne von, das unterscheidet den Sportler wirklich, der auf Performance aus ist, im Umgang mit solchen Herausforderungen wahrscheinlich noch vom Journalisten letztlich, genau, vielleicht.
Ja, ich glaube aber auch, dass es das Wichtigste ist, glaube ich auch, dass man sich da nicht zu sehr darauf versteift, dass es wieder so werden muss, wie es war, sondern der Weg führt ja auch dann oft zu was Neuem und man muss da, glaube ich, auch offen sein für die Situation und halt einfach das Beste draus machen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und am Ende will man ja einfach wieder das Beste aus der Situation rausholen. Und was es dann genau wird, ob das dann wieder genauso wird, wie es früher war, oder wahrscheinlich ergeben sich dann immer neue Wege und neue Sachen, die man davor vielleicht gar nicht gesehen hat. Und das ist aber, glaube ich, auch ganz cool.
Ja, das finde ich auch. Also ich glaube auch, dass ich kann auch das mit dem Sportler-Mindset verstehen, weil ich habe da total viel drüber nachgedacht, weil also mir hat das auch voll geholfen, dass ich dann eben so Termine hatte. Ne? Also ich bin dann heimgegangen, war daheim, dann hatte ich dreimal die Woche Logopädie, dann musste ich da zu der Kontrolle, zu dem Arzt, dann muss ich da ein Stimmtraining machen und keine Ahnung. Ich konnte was tun. Ich konnte aktiv irgendwie was dafür tun, dass was passiert, so. Und das fand ich total gut, weil wenn das nicht gewesen wäre, wäre es, glaube ich, schwer gewesen. Und ich habe ja auch, wir haben ja dann immer das Leute oder so kommen dann ja und sagen, boah, ich finde es so super, wie du damit umgehst. Dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass das ein Verdienst ist so oder irgendwas, was ich besonders gut mache, sondern ich mache das so, wie es für mich normal ist. Ne? Ich mache es halt irgendwie. Und irgendwann habe ich mir halt wissen wollen, wie fühlt sich Radlfahren an? Und dann habe ich es halt ausprobiert und dann habe ich mir gedacht, jo, cool, geht. So, und habe einen Schritt nach dem anderen gemacht, so wie es für mich gepasst hat. Aber keine Ahnung, also ich bin schon jemand, der, und natürlich trägt er das Leben, was man davor geführt hat und wie man Dinge reflektiert oder nachdenkt, glaube ich, dazu bei, dass man sich dazu entwickelt. Aber ich kann, glaube ich, gut einfach mit Veränderungen und Herausforderungen umgehen. Und ich habe mich viel gefragt, welche Menschen, also was Menschen verbindet, die sich damit eher leichter tun und warum anderen das eher schwerer fällt. Und ich meine ganz ehrlich, also ich habe ja auch im Krankenhaus schon irgendwie mir Psychotherapie Vorgespräche gebucht, weil ich dachte, am Ende habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, weil ich Angst habe zu ersticken. Davor hatte ich wirklich Angst, weil ich das auch im Krankenhaus noch so hatte, dieses Gefühl, keine Luft zu kriegen und so. Und am Ende des Tages war halt gar nichts. Aber was jemand, der das halt hat nach so einem Unfall, der macht ja nichts schlechter oder so, sondern keine Ahnung. Also ich bin dankbar, dass es bei mir so war, ne? Aber wenn dann Leute einem schreiben so, boah, und ich habe mir nur das Schlüsselbein gebrochen und ich traue mich überhaupt nicht mehr Mountainbike fahren und du machst schon dies, das, dann sage ich ehrlicherweise, ich kann dir nicht wirklich einen Tipp geben, weil mach, was sich gut anfühlt, wäre mein Tipp. Aber klar, wenn es sich nicht gut anfühlt, ist das natürlich irgendwie frustrierend, wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt nie mehr das machen, was man vorher gemacht hat. So. Und ich finde, was Andi gesagt hat, super wichtig, weil es ist, glaube ich, einfach wichtig, nicht davon auszugehen, dass es wieder genauso wird, sondern dass es anders wird, weil es wird auf alle, nach so einem Erlebnis wird es auf alle Fälle anders. Und auch wenn Leute von außen sagen, ja, aber du machst ja dasselbe wieder und du fährst ja wieder genauso. Nein, das stimmt einfach nicht. Und man wird nie mehr, also ich werde nie mehr, wenn ich größere Sachen mache, jetzt auch im Winter, Leichtigkeit geht halt auch verloren total, finde ich. Und du wirst nie mehr so völlig unbeschwert nach Georgien zum Skitouren gehen fliegen und keine Minute über das Worst-Case-Szenario nachdenken. Das ist nicht mehr so, dass das für mich funktioniert, sondern das ist halt was, das Worst-Case-Szenario ist, finde ich, irgendwie seitdem zumindest einmal ein Gedanke, und das heißt auch nicht, dass das schlecht ist, sondern man weiß dann Dinge, glaube ich, auch mehr zu schätzen und ist dankbarer für das, was man hat, aber es ist auf alle Fälle anders als vorher.
Und deine Stimme klingt ja tatsächlich heute anders, wenn man vorher den Podcast gehört. Jetzt hast du natürlich auch noch alles so schön dokumentiert, bedingt durch deinen Job sozusagen. Ja. Alles so ein Archiv, wo man sagt, ah ja, das war also vorher. Also das ist ja eigentlich dein Markenzeichen jetzt, muss man ehrlicherweise sagen. So ein bisschen so, das klingt jetzt blöd, aber es ist so ein bisschen.
Ja, ist schon so.
Hast du dann damit auch so gesagt, hey, vielleicht muss es auch einfach so sein und ich fühle mich damit wohl? Und ist das eine andere Kadi, die du hörst, wenn du alte Aufnahmen hörst? Oder ist das immer noch dieselbe?
Nein. nee, also das ist ja auch ein total spannendes Thema. Ne? Also selber gewöhnt man sich ja super schnell an die neue Stimme. Und weil man gewöhnt sich ja ganz, ganz schnell an überhaupt neue Geschichten. Ich habe mir letzte Woche die Augen lasern lassen. Ich war relativ kurzsichtig. Also es ist nicht so, dass ich noch groß drüber nachdenke, mir Kontaktlinsen rein, raus zu tun oder die Brille aufzusetzen. Sondern es geht ja wirklich so, wie schnell man sich an die neue Situation gewöhnt. Und so war es irgendwie mit der neuen Stimme eigentlich auch. Es war dann eher immer crazy, die alte zu hören. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich Podcast-Ausschnitte höre, muss ich wirklich drüber nachdenken, wer ich bin. Manchmal.
Oh, crazy. Oh Gott, ich stelle mir das so krass vor, weil ich weiß nicht so, also ich, off-tape jetzt sozusagen, aber so ein bisschen off-topic. Ich habe eigentlich mal Radiomoderatorin gelernt und wenn ich das früher höre, weil zu der Zeit habe ich noch geraucht. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Kehlkopfbruch, aber es ist trotzdem eine andere Lena. Es war auch, auch Leben vor Kind. Es war im Studium easy peasy, lemon squeezy, alles hier, Party hier und am nächsten Tag Sendung moderieren. So.
Yeah.
Und dann denke ich immer so, krass einfach, das bin ich gar nicht. Und jetzt überlege ich aber, zumindest ist das noch so eine ähnliche Stimme. Und wenn du dich dann selbst hörst und du dich damit nicht mehr identifizieren kannst, boah, das stelle ich mir, richtig krass vor.
Das ist halt ein krasser Teil deiner Persönlichkeit, ne? Und es ist ja mehr als nur die Stimme. Und ich habe, also es ist so lustig, weil Leute sagen voll oft, es passt voll gut zu dir und die neue Stimme ist viel schöner als die alte und es gefällt mir viel besser und ich kann das sogar verstehen, weil ich war nie ein großer Fan meiner Stimme. Ich meine, wenn du Moderatorin gelernt hast, weißt du es eh, meine Stimme war früher ja eher am oberen Ende, so von der Höhe und ich bin super schnell gekippt und gickelig geworden und es ist ja das Allerschlimmste für Menschen, die im On sprechen, weil das ist ja super unangenehm, das kennst du ja wahrscheinlich, dass man, wenn man in so einem Job ist, da nicht so dankbar ist für so eine Stimme, wie meine früher war. Deswegen bin ich jetzt nicht so dolle traurig, dass die nicht mehr so ist. Aber es ist ja nicht so, wie wenn ich zum Schrank gehe, mir ein Kleid aussuche, das ich heute anziehe und dann sagen Leute, ah, das ist aber schöner als das gestern. Sondern es ist einfach ein Teil deiner Persönlichkeit. Manchmal habe ich gesagt, weil ich glaube, es ist so ein bisschen wie wenn du früh aufstehst, gehst zum Spiegel und hast halt plötzlich eine andere Nase oder so. Weil das ist halt einfach, keine Ahnung, ich wusste auch nicht so genau, mit was ich es vergleichen kann. Und natürlich ist darüber hinaus, habe ich mir dann ehrlicherweise auch so ziemlich viel Gedanken gemacht über, also im ersten Schritt, was ich vorhin schon gesagt habe, wie nimmt man sich Raum in der Runde, ohne jetzt irgendwie einfach stimmlich drüber zu gehen, sondern wenn du eine Weile einfach nichts sagst, merken die Leute, wird es plötzlich ganz still und dann merken die Leute so, jetzt will jemand anders. Also man kann sich anders Raum nehmen als über Lautstärke. Sowas war so ein erstes große Erkenntnis, die ich hatte. Und zum Zweiten habe ich halt dann ehrlicherweise viel drüber nachgedacht, wie ich jetzt als Mensch anders wirke. Und natürlich glaube ich wirklich, oder was heißt glaube ich, wirklich älter, erwachsener, ernster vielleicht auch auf eine Art. Und dann ist es ja gerade so, finde ich, oder was heißt gerade so, ich glaube, es ist letztendlich egal, aber ist natürlich mit Alter verbunden. Und dann fragt man sich schon so ein bisschen, hey, und vorher war ich halt viel mädchenhafter und ist es jetzt blöd und ich war immer die lustige, laute, vielleicht auch ein bisschen alberne, anstrengende manchmal Kadi und bin ich jetzt ein anderer Mensch geworden dadurch? Also natürlich bin ich auf eine Art ein anderer Mensch geworden, aber macht mich diese Stimme jetzt auch noch zu einem anderen Menschen? Ja, also es ist ein spannender Prozess da. Ich traue keine Sekunde meiner alten Stimme hinterher, ne, weil das würde mir ja nichts bringen, aber es ist schon, ich habe zum Beispiel meine Mailbox-Anzeige noch nicht geändert, die ist immer noch die alte. Ja. Krass. Und wie gesagt, also ganz am Anfang war das ganz krass, das zu hören, meine alte Stimme für mich. Das war auch nicht so, dass ich jetzt da irgendwie emotional oder traurig wurde, aber es war einfach, ich kann es auch schwer in Worte fassen, ehrlicherweise, es war wirklich crazy. Das ist wie wenn man sich selber von außen betrachtet, so viel, viel mehr, als man das sonst hinkriegt, wenn man es gerne möchte. Ja.
Jetzt haben wir wirklich so viele Themen und jetzt ist auch schon, eigentlich sind wir schon gut im Gespräch, aber eigentlich hatten wir vor, in der Mitte vom Gespräch so ein Entweder-Oder-Spiel einzuschieben, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde sagen, aber wir machen das jetzt noch, weil ich finde, da waren jetzt vielleicht schon, lustigerweise hast du so ein paar Sachen gesagt, die wir auch fragen wollten, kann man jetzt nochmal rückspulen, aber oder Andi, hättest du Bock, sollen wir was machen?
Logisch, machen wir das noch.
Okay.
Soll ich gleich anfangen? Mhm. Sehr gut. Also die Frage hattest du eh schon beantwortet. Ski oder Bike?
Ja, wenn ich mich entscheiden muss, Ski.
Bergauf oder bergab?
Ganz klar bergab. Also zumindest solange ich nicht laufen muss, laufenderweise dann bergauf.
Sommer oder Winter?
Winter.
Einfach fahren oder erstmal gucken?
Erstmal gucken.
Mittlerweile oder früher? Oder war früher anders? So Risikofreudigkeit und so hat sich ja geändert, vielleicht. Altersmäßig auch einfach.
Ja, ich glaube, also in einem normalen Rahmen hat sich das auf alle Fälle geändert. Aber also ich bin schon jemand, der sich nicht zu viele Gedanken vorher machen darf. Wenn ich jetzt beim Mountainbiken, ich hasse es eigentlich, diese Kurssituation, wo man sich Stellen erst anschauen muss, 5 Stunden lang, weil es mir leichter fällt, einfach jemand hinterher zu fahren und mir dann erst zu überlegen, wie crazy das jetzt eigentlich war. Aber in Summe, wenn man jetzt auch mal so überlegt, wie man was plant oder sich was vornimmt, was man gerne fährt oder so, dann will ich schon wissen, was da auf mich zukommt. Also wahrscheinlich stimmt, erstmal gucken schon eher als einfach fahren.
Okay, die nächste. Mut oder Vorsicht?
Mut.
Podcasten oder Filme machen?
Filme machen.
Okay. Also ist wirklich so diese Ebene, ist das, was dich mehr reizt, mehr glücklich macht? Oder warum die Auswahl?
Ich liebe es, auf Dreh zu sein. Mhm. Toni hat dieses Jahr ja den Plan, mit dem Pferd die Alpen zu überqueren. Und wir waren vergangenen Montag auf Dreh in Grassau. Und ich mag es einfach tatsächlich, das ist total nur der Kamerafrau irgendwie die Objektive zu schauen, was braucht wer als nächstes, irgendwas aus dem Weg zu tragen, irgendwem irgendwas hinterherzufahren. Also ich mag auf Dreh sein und ich mag visuell Geschichten erzählen. Noch mehr als nur Podcasten wahrscheinlich. Also wenn ich mich entscheiden muss. Ja, die Bildebene ist schon, vor allem natürlich bei dem Thema, ne, ist die Bildebene schon in die Feier. Schön. Sogar Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Zum tausendsten Mal.
Ja, mittlerweile mag ich es auch wieder.
Ja, schau.
So, jetzt kommt's. Power Frauen oder Frauenpower?
Oh Gott, ich finde diese Worte ja so ein bisschen schwierig, ne?
danke. Wir haben, das ist so lustig, wir haben echt über die Frage diskutiert und ich habe sie erst rausgemacht. Ich finde, das ist aber so ein Begriff, den mögen viele einfach, also beide Begriffe mag man nicht, aber ich fand es eigentlich, weil da macht ja der Stefan, Gruß geht raus an der Stelle, unterstützt uns da auch redaktionell und bereitet die Fragen vor. Der meinte eigentlich so, ja, das Thema ist, was er damit abziehen wollte, eigentlich so Richtung Empowerment und welche, ja. Ne, also dass man kann das positiv drehen, aber ich freue mich gerade, dass ich das jetzt richtig eingeschätzt habe, dass diese Begrifflichkeiten durchaus erstmal so, nicht schon wieder so nach dem Motto.
Also. Deswegen wäre ich auch für Frauenpower, weil was das Problem mit dem oder womit viele ein Problem mit Powerfrau haben, ist, es gibt also auch noch andere. Es gibt die Powerfrauen und dann gibt es die Frauen, keine Ahnung, wie die dann heißen. Deswegen bin ich dann wohl für Frauenpower, weil die können dann alle haben.
Okay, gute Antwort.
Ja, ja, Punkt.
Ach so, ich bin dran, sorry. Hütte oder Zelt?
Hütte.
Kurztrip oder lange Tour?
Lange Tour. Also ich bin schon lange Tour. Ich mag gerne lange Sachen.
Einsame Insel oder Partystrand?
Einsame Insel.
Bisher haben die meisten tatsächlich einsame Insel geantwortet, muss ich sagen. Alle so viel zu tun. Ja, also ich finde, phasenweise kann auch so ein Partystrand durchaus ein bisschen was bewirken. Oder? Also, genau. Ja.
Stimmt. Heimat oder Fernweh?
Heimat.
Labern oder labern lassen?
Labern lassen.
Hochdeutsch oder Dialekt?
Dialekt, wenn man es kann. Bitte Dialekt. Kannst leider nicht gescheit.
Das Fränkische, wäre es dann bei dir?
Ja, das wäre es dann, aber das ist leider, ich kann es nicht richtig gut.
Neu oder alt?
Ui. Das ist nicht, das, da weiß ich jetzt nicht, auf was ich es beziehen soll. Neu.
Lass mal so Neu. Stehen.
Soll das Karpfen oder Krapfen heißen?
Karpfen. Ich bin nicht so süß.
Okay, Karpfen oder Klöße?
Gut, das ist eine sehr schwere Frage. Klöße.
Klöße oder Sauerbraten?
Klöße.
Immer Klöße.
Okay, lieber 1 Million Follower auf Spotify oder 10 Millionen Euro auf dem Konto?
Oh Gott. lieber 10 Millionen Euro auf dem Konto, weil Spotify ist nicht meine eigene Plattform. Und wer weiß, was die sich ausdenken. Dann will ich lieber 10 Millionen Euro auf dem Konto und mir selber überlegen, wie ich über eigene Plattformen Follower erreichen kann.
Verstehe. Also bei 10 Millionen Euro würde ich auch nicht überlegen.
Ja, genau.
Ja, geht da geht was.
Ja, ich glaube auch.
Ja, da kann man schon was damit machen. Das langt schon mal paar Monat.
Was würdest du damit machen eigentlich, Andi? Das habe ich noch nie zurückgefragt, aber was würdest du mit 10 Millionen Euro machen?
Boah, Gottes Willen.
Du hast noch 3 Fragen also Zeit über diese Antwort.
Ich kann schon antworten, ich hätte ein Riesenproblem damit, weil ich hasse es, so viel Geld zu haben. Ich finde das ganz furchtbar.
Das ist kein Problem, das können wir zukünftig anders regeln, wenn du zu viel Geld hast.
Ja, weil also bei mir ist es so, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, angenommen, ich hätte jetzt mal viel Geld am Konto, also im Verhältnis natürlich wenig zu 10 Millionen, aber dann ist mir das immer so, keine Ahnung, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Also mir gibt es gar nichts. Mir gibt es eher was, wenn ich was, keine Ahnung, halt was schaffen kann damit oder was machen kann damit. Das ist mir viel wichtiger, wie dass ich jetzt so viel Geld am Konto habe. das ist mir dann eher so, was passiert mit dem Geld? Was ist jetzt da? Jetzt liegen da, keine Ahnung, angenommen, da liegen jetzt 50.000 Euro. Dann denke ich mir, puh, und was ist, wenn morgen das Geld nichts mehr wert ist? Und was ist, wenn übermorgen das passiert? Oder keine Ahnung, das ist mir viel, dann habe ich lieber einen geilen, wertstabilen irgendwas, wo ich mir dann denke, jo, und da habe ich auch noch Spaß damit. Und diese blöden Scheine oder was, die geben mir halt gar nichts. Also so ist da immer meine Denke. Und mit 10 Millionen Euro wäre ich erstmal massiv überfordert, glaube ich. aber als erstes würde ich definitiv mal meine Bude hier, meine Schulden begleichen. Und dann würde ich es wahrscheinlich sinnvoll anlegen. Und wahrscheinlich würde ich sogar einen Teil irgendwo hin spenden, wo ich denke, dass es gut aufgehoben ist. Aber das Ziel ist, glaube ich, sicherlich sich so damit frei zu machen, dass das Leben halt finanzielle Unabhängigkeit komplett hat für immer, weil das ist die größte Freiheit, glaube ich, die man als Mensch haben kann, wenn das mal wegfällt.
Also ich fühle mich gerade schlecht, weil ich würde mir denken, ich hätte kein Problem damit gerade und denke mir so, boah, scheiße, Lena, was bist du für eine Materialistin? Aber nee, ich glaube,
ich weiß auch nicht, was materieller ist. Ist materieller, wenn ich sage, das Geld gibt mir nichts, ich brauche was Materielles, oder ist es materieller zu sagen,
stimmt,
das Geld ist, ist toll.
Ja, weil das so viel Sicherheit gibt, keine Ahnung, weil das dir so viel, boah, bei allem Abenteuer, also letztlich kostet alles Geld irgendwie. Das ist halt leider Gottes die Erkenntnis, die man irgendwann so mit Mitte 30 mal irgendwann macht. So.
Ja, das ist Mist, krass.
Alles
das ist
kostet Geld.
Boah, weil das Geldthema ist eins, da kann man jetzt, glaube ich, alleine einen Podcast drüber machen.
Hören Sie mehr
in der ganzen Staffel.
Das ist wirklich, das ist krass.
Sport und Geld. Also, ja, voll.
Ey, sorry, da hat jeder, glaube ich, so seine extremen Ansichten. Ich bin da sicherlich auch nicht ganz normal, aber ja.
Okay, back on track. Journalismus oder Influencertum?
Journalismus.
Nie wieder Podcast oder nie wieder Skifahren?
Boah, ihr seid echt fies. nie wieder Podcast.
Und alle so, okay.
Nee, ist doch völlig verständlich.
Naja, dann schreibe ich halt wieder.
Okay. Schreibst deine Podcasts halt.
Genau. Lass jemand anderen vorlesen. Ich schicke sie euch dann.
Letzte Frage finde ich auch immer schön. Frei bleiben oder ankommen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Oh. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Die passt auch wie die Faust aufs Auge gerade. Ankommen.
Warum, wenn du das jetzt schon so...
Warum?
Geht's dir gut?
Naja, mir geht's gut. Naja, ich glaube, dass, oder sagen wir mal so, ankommen muss ja nicht heißen, dass man unfrei ist danach, sondern dass man sich einfach nicht alle Optionen permanent offen hält und das ist ja das so. Und Ankommen hat, glaube ich, ein bisschen auch was mit das ist jetzt auch wieder ein Riesenthema. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen nachdenken. Nee, also ich finde tatsächlich, Ankommen heißt nicht unbedingt, dass man seine Freiheit dafür aufgibt. Und komplette Freiheit ist maximal anstrengend und aufwühlend und einsam. Und deswegen schon eher ankommen, oder? Langfristig will doch jeder irgendwie ankommen. Und zwar im Idealfall in einer Form, dass man halt trotzdem man selber bleiben kann und trotzdem frei sein kann in den Momenten, wo es einem wichtig ist. So.
Ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Eigentlich ist die Kernaussage, richtig frei sein kann man erst, wenn man angekommen ist.
Ja, das glaube ich auch. Das ist richtig.
Oh, schön. Schöner Gedanke, Leute.
Sag jetzt ich als Mann in der Runde. Das ist natürlich krass.
Ja, als Philosoph Andi. Genau. Sehr gut.
Nee, ist es ja so. Aber es ist ja so. Du kannst ja dann, also ankommen hat ja was mit Ruhe und bei sich sein zu tun.
Ja.
Und wenn du bei dir bist, bist du maximal frei, weil du dann dich frei machst von einem anderen.
Richtig.
Ah, Leute, das ist aber schön. Schöner Gedanke. Mag ich gerne. Tatsächlich. Ja. Ja, aber es ist so, okay, also du hast überstanden, entweder oder, komm jetzt, die großen existenziellen Fragen haben wir, aber so zum Abschluss, ist es so Leben auf der Überholspur bei dir immer gewesen und jetzt ist es anders oder wie würdest du dein Leben jetzt aktuell beschreiben?
Ich habe das nie als Leben auf der Überholspur wahrgenommen. Meine Mutter hat es mal zu mir gesagt, nach meinem Unfall, dass sie das davor so wahrgenommen hat. Und sicherlich ist da was dran im Sinne von, ich habe halt immer alles, ich habe immer auf alles Bock gehabt, ne? Ich wollte immer alles machen und alles ausprobieren und jeden Job annehmen, weil es spannend oder interessant ist und ja, und war nie, vielleicht auch nie so gut darin, Nein zu sagen. Mhm. Und jetzt ist es von außen betrachtet vielleicht gar nicht so viel anders. Von innen bin ich mir, glaube ich, zum Beispiel über Dinge klarer oder bewusster, die mir vorher eigentlich auch schon klar waren, die ich aber so ein bisschen weggeschoben habe von mir. Also keine Ahnung. Man braucht eine gewisse Anzahl an Stunden an Schlaf als Mensch. Das solche Wahrheiten haben für mich immer nicht so gegolten. Und mit fortschreitendem Alter und vielleicht auch wegen des Unfalls oder wegen beiden in Kombination merke ich halt schon, wann es mir nochmal besser als vorher, wann es mir gut geht und was mir nicht so gut tut. Und deswegen bin ich jetzt schon mehr bei mir angekommen wahrscheinlich als vorher, ja. Und nicht mehr so, boah, es muss alles reingepresst werden in dieses Leben, um es maximal rauszuholen.
Wobei ich kenne das gut mit diesem, für andere wirkt das gar nicht so, als ob du entschleunigt hättest, aber du hast für dich selber entschleunigt und manche sagen dann so, ey, jetzt ist ja schon wieder so bei dir und du denkst so, nein, ja. Innerlich hat sich so voll viel getan, ich bin ein ganz anderer Mensch, ich habe das viel, viel mehr im Griff. Und ich finde das ganz schön schwierig, dann manchmal dann da so für sich einzustehen und zu sagen, ey Leute, ich mache schon weniger. Ja. Ich weiß, es sieht nicht so für euch aus, aber es ist eine Menge passiert. So. Und ich, egal ob mit oder ohne Unfall, muss ich sagen, ist das so ein, da muss man auch in sich selber vertrauen, ne? In seine eigene Änderungsfähigkeit auch irgendwo und dann sagen, nee, ich bin schon mehr bei mir. Kann ich gut wissen sagen, vielleicht auch irgendwie.
Und ich auf der anderen Seite finde ich ja auch gut, wenn Leute was sagen, ne? Wenn sie sich Sorgen machen oder sich was denken. Und manchmal haben die das ja auch eher verstehen sie es vielleicht selber besser als man selber. Aber ich bin schon auch, also ich bin schon ein Mensch, der wahrscheinlich eher mehr Energie hat oder viel Energie hat grundsätzlich, der auch gern viel arbeitet, immer noch. Und auch gern mal Stress hat und so. Ich mag das, ich mag, wenn was los ist, ich mag gern Dinge wegorganisieren, wegarbeiten und so. Und das darf man sich dann, finde ich, auch nicht nehmen lassen. Also man muss da nicht auf die anderen hören, nur weil die meinen, wenn jetzt 18 Uhr ist, dann muss das Handy aus und der Laptop zugeklappt sein oder was weiß ich was auch immer. Also man darf schon auch seinem eigenen Urteil über sich selber vertrauen, finde ich.
Finde ich auch. Anni.
Jo, ist es soweit, oder?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir haben wirklich alle Themen angesprochen und es ist gar nicht so einfach. Und vielleicht haben wir manche zumindest kurz gestriffen sozusagen. Aber also auf jeden Fall gut. Aber die letzte Frage, die ist bei uns bei A Story Beyond Sports, die könnte noch mal ein Fässchen aufmachen, sage ich mal so.
Ein kleines.
Okay, also ich stelle immer jedem Gast die gleiche Frage zum Abschluss des Podcastes. Und cool ist es, wenn man eine klare Antwort findet. Aber es ist nicht einfach, kann ich dir gleich sagen. Und zwar ist die Frage, wenn du in deinem Leben, also von klein an bis jetzt, etwas anders tun müsstest, was wäre das? Genau.
Dann würde ich nicht auf Teufel komm raus versuchen, so lange versuchen und so viel Energie dafür aufbringen, möglichst cool zu sein. Oder das zu sein, was ich glaube, dass andere cool finden. Das würde ich anders machen.
Das ist aber eine sehr große Antwort, das so zu sehen.
Da ist das Fässchen, von dem ich sprach. Ja. Der Coolness-Faktor sozusagen. Hast du dir wirklich, hast du dir zu viel Struggle gemacht, was andere von dir denken, was du cool sein kannst?
Okay. Ja, absolut. Also ich wollte schon immer, also das war schon immer irgendwie meine Strategie, auch beliebt zu sein. Naja, also am Ende des Tages will ja jeder gemocht werden und irgendwo dazugehören und beliebt sein und keine Ahnung. Das ist mir schon, ich habe schon viel Gedanken mir darüber gemacht, wie andere denken und so weiter. Also der Prozess zu meinem Selbstbewusstsein oder und das ist auch nicht jeden Tag so, wie ich es mir wünschen würde, aber es ist auf alle Fälle schon anders. Und ich finde, ich habe schon Leuten gesagt, die zu mir gesagt haben, Mensch, Kali, du bist so cool. Und wenn ich einmal so cool bin wie du, sage ich, du bitte sag das nicht zu mir, weil das macht mich echt traurig, weil ich habe mir, keine Ahnung, seit ich 14 bin, wahrscheinlich, also definitiv zu sehr den Kopf drüber zerbrochen, wie ich möglichst cool bin. Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein.
Ja, ist aber, glaube ich, echt in der heutigen Zeit super schwer und ein krasses Thema, weil man ja so beeinflussbar ist und beeinflusst wird und Social Media und hier und da. Ja. Und dann lernst du jemanden kennen und der ist dann wieder anders und dann ist der wieder die Einstellung und ist schon, ja, also kenne ich auch definitiv, dass das schwierig ist. Und dann hat wieder der andere viel mehr Möglichkeiten wie man selber, dann fühlt man sich wieder getriggert.
Ich frage mich dann immer, was ist denn Coolness oder was ist denn wirklich cool? So, ne? Also was findet man selber denn am coolsten? Man findet ja eigentlich die Leute am coolsten, die eben halt genau sagen so, ich bin einfach, wie ich bin. So, und die sich da halt nicht drum scheren eigentlich.
Ja.
Oder? Also, ist so,
also was mir immer hilft ist, wenn man mal aus dem ganzen Irrsinn so rausgeht, ich schaffe es gerade selber viel zu wenig, aber mir hilft es immer, oder auch in der Zeit jetzt mit Kids und als einfach alles immer viel, viel, viel ist und dann ist man nicht bei sich und dann kriegt man wieder Input von überall und plötzlich ist man irgendwo, wo man sich denkt, irgendwie fühle ich mich gar nicht so wohl da, weil das bin ich ja gar nicht. Und ich bin immer rausgegangen oder einfach mal alleine um See spaziert, um Spitzingsee bei uns und habe mir einfach mal Gedanken gemacht. Und danach ist wieder vieles klarer und das hilft, finde ich, schon so, dass man einfach mal sich Zeit nimmt da dafür. Weil die Welt ist so krass und die ganze Insta-Geschichte und Social Media und man prasselt da voll mit Eindrücken, das ist schon auch eine Gefahr, dass man sich dann da so ein bisschen verliert.
Ja. Ja, und dieses hätte, will, also was könnte man noch alles machen? So, man könnte ja noch das machen und man könnte dieses machen.
Ja, aber das ist gar nicht gut. Das wird dann noch irgendwann, glaube ich, das wird dann noch irgendwann blöd und dann passiert irgendein Scheiß oder keine Ahnung. Man muss da schon immer ein bisschen schauen, was bei sich selber so abgeht.
Aber gelingt dir das heute, Kali? Dass du dich davon wirklich fragst? Oder fällst du nochmal manchmal in dieses alte Muster rein und merkst
das? Naja, klar. Also ich glaube so ganz, ne, keine Ahnung, vielleicht müsste ich mal ein Jahr in irgendeinem indischen Buddha-Kloster einchecken, damit ich so ganz meine Muster verlasse. Aber das gelingt ja, glaube ich, keinem. Und gewisse Dinge machen ja auf eine Art auch Sinn oder machen einen ja auch aus. Aber es ist mir schon deutlich wurscht da. Aber nichtsdestotrotz, ne, auch was Andi sagt, Insta, du bist ja auch so dazu in der Lage, das Bild deiner selbst nach außen zu bauen, so wie es dir gefällt. Mhm. Ich habe mich schon auch, es gab schon Momente, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich denn den ganzen Scheiß eigentlich? Fahre ich eigentlich Fahrrad und Ski für mich? Oder mache ich das, weil ich das cool finde? So, und weil ich mich gerne selbst so nach außen sehe und natürlich ist das ein Teil davon. Ich komme ja auch ganz schlecht, also mir ist ja auch schon immer ultra wichtig, wie ich das auch mache und dass ich das auch kann, so, ne, dass Leute sagen, die Kadi kann gut Skifahren. Letztendlich scheißegal, weil Hauptsache die Kadi hat Spaß am Skifahren. Und natürlich ist es nicht ganz weg. Ich möchte immer noch, deswegen war ja auch so verbunden, meine Skikrise diesen Winter damit, dass ich das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr voran. Und jetzt kann ich mit 42 eh froh sein, wenn ich halt so gut bleib, wie ich bin, Ende. So. Und ich in meiner Vorstellung natürlich mich schon noch gerne verbessert hätte und dies, das, keine Ahnung. Und deswegen, also so ganz weg ist es natürlich nicht. Und trotzdem, wenn ich an mein 16-jähriges, 17-jähriges, 18-jähriges Ich zurückdenke, glaube ich, wäre es cool gewesen. Das hätte, wäre ein bisschen cooler gewesen im Sinne von, hätte ein bisschen mehr drauf gepfiffen, was andere denken und wer einen jetzt toll findet oder halt dann auch nicht. Und ob man jetzt unbedingt Skateboard fahren muss, weil das das Coolste ist. So, also ja, das fände ich, ja, war im Nachhinein betrachtet, würde ich mir das sagen, dass ich das anders machen soll.
Vielen Dank für diese ehrliche Einschätzung und für diese, ja, auch für die Offenheit darüber zu sprechen, über alles.
Alles. Über Geld müssen wir dann nochmal ein anderes Mal sprechen.
Ausführlich. Hören Sie mehr in Episode. Genau, wir kommen dann nochmal auf
spannend.
Dich zu.
Spannend. Ja, voll spannend. Total spannendes Thema. Ja, finde ich
auch. Also vielen Dank, sage ich an der Stelle schon mal. Und wünsche dir eine gute Bike-Saison.
Dankeschön.
Danke dir auch.
Es war sehr schön mit euch.
So, schön war es und sehr interessant war es, finde ich. Also coole Themen und auch intensive Themen. Da hätte man gleich Lust, weiterzureden.
Über Geld zum Beispiel.
Ja, das ist nie verkehrt. Wie fandest du es?
Ich fand es mega. Ich finde sie, auch wenn sie, ne, soll man ja nicht sagen sozusagen, aber ich finde sie trotzdem sehr inspirierend und auch cool, so wie sie es machen. Es gab sehr, sehr viele Momente, wo ich so dachte, I feel you. Completely. So, weil, so in diesem ganzen Journalistin-Ding und so kann ich mich schon auch mit identifizieren und kenne ich schon auch diese Zerrissenheit, die man hat. Also, ja, ich, coole Frau. So, definitiv. Auch wenn man das soll man ja nicht sagen, aber ist auf jeden Fall eine coole Frau.
Ja, definitiv. Und auch einfach viel erlebt und wieder voll da, auch nach einem harten Rückschlag. Das ist immer schön zu sehen, finde ich.
Auf jeden Fall. Apropos schön zu sehen, Andi. Welche wunderschöne Überleitung. Du hast ihn, glaube ich, schon gesehen. Es gibt nämlich tatsächlich einen neuen Frühface aus im Alpina-Sortiment und der ist ziemlich geil, muss ich sagen. Also der ist schon ein Hingucker. Ne?
Also, auf alle Fälle. Also wenn jemand noch einen neuen Helm für die Bike-Saison sucht, Fullface-Helm, mega safe und leicht und super stylisch und cool, ja. Bei Alpina reinschauen. Mega, mega cooles Ding.
Ja, mein Favorit ist ja mit diesem Blackbird-Design. Also ich liebe das ja eh. Tatsächlich schon auch Props gegenüber dem Leo, der es designt hat, mal ausgesprochen. Und finde ich extrem cool. Sitzt sehr angenehm. Gute Belüftung, immer ein Thema. Und ist nicht so bullig, ne? Also es gibt ja viele Fullface-Dinger. Also ich bin da ein kleiner Mensch. Und dann, wenn du so ein Fullface auf hast, wirkst du nicht mehr so klein.
Ja, das ist definitiv so. Also es ist immer schwierig, einen Fullface-Helm zu finden, der erstens, den muss man aufhocken und bequem sein und er muss funktionieren, also wie du sagst, belüften und cool ausschauen, weil cool ausschauen ist natürlich schon für die meisten, glaube ich, ganz wichtig, also für mich auch und das trifft sehr gut. Also ich finde es richtig fein, ich freue mich.
In diesem Sinne, ab auf die Trails. Für euch da draußen, wenn ihr das auch auschecken wollt und gerne euch diesen besagten wunderschönen Helm bestellen möchtet, dann könnt ihr das tun über www.alpina-sports.com und .de, glaube ich, beides. Andi, ich würde sagen, ich wünsche dir eine gute Zeit auf dem Bike. Wir hören uns next time.
Yes, mach's gut, hat Spaß gemacht. Ciao, servus.